Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Achtung, dieser Podcast hat heftigen Herzschmerz und Romantik-Content.
I'm a romantic all the time. Make every day Valentine's Day.
Das ist Rye Cumming, besser bekannt als Rye X. Der australische Singer-Songwriter wird uns in diesem Ab 21 Podcast erklären, wie seine erste Trennung ablief und woran er denkt, wenn er Liebessongs schreibt. Mit Erik Hegmann, einem Paartherapeuten aus Hamburg, da rechnen wir aus, wie lange der Herzschmerz dauert und was man außer Musik von Rye X hören noch tun kann, um den Schmerz so richtig schön auszukosten bzw. ihn vielleicht auch einfach loszuwerden. Um ganz realen Herzschmerz geht es dagegen im Gespräch mit der Ärztin Tanja Jänich. Die hat sich mit dem Broken Heart Syndrom beschäftigt, das bei manchen Menschen auftreten kann, wenn sie besonders großen emotionalen Stress erfahren. Amigo ist für euch, Dominik Schottner, viel Spaß beim Hören und ich gebe direkt ab an den großen Romantiker Rye X. Erste Frage an Rye: In 2 Tagen ist ja Valentinstag. Machen oder eher lassen?
Well, I like the idea of celebrating love, for sure, but I don't know that you need a singular day to do that.
What are you doing Valentine's Day?
Well, if I have a partner, if I've got a girlfriend, then we'd spend that time together and do some things. You know, for me, romanticism is a continual process. It's not singular. So for me, you know, I'm a romantic all the time. Make every day Valentine's Day.
So that sounds as if you don't have a partner right now.
No.
Oh, when was your first breakup and how do you remember it?
Oh, breakups are so brutal. They're so just heart-wrenching. You know, the first proper separation that you have, I think, is the one where you think you're going to die and never come back from it. And there's no possibility that life exists outside that love. And then you heal. And you grow from it. And I think that's the beauty of that experience as you continue to grow and heal in life. So, you know, I try to take those moments now, as much as they're difficult, as also beautiful as well, you know.
Also er versucht aus Trennungen auch immer irgendwie was Positives zu ziehen und daran zu wachsen. Und die erste ist ihm natürlich noch in krasser Erinnerung, weil das sehr viel in seinem Leben bewirkt hat. Do you remember how it faded, how it went all to the gutter?
The relationship?
Yeah, the relationship.
I think, you know, usually what happens is there's one person that starts to quietly kind of grieve during the relationship. Quite often it's the feminine, it's the woman. But I think, you know, we start to grieve it. One person starts to grieve it. And then it takes 2 people to maintain a beautiful relationship. And one person can't do it singularly. So as soon as somebody's heart starts to falter and question, that's usually the beginning of the slow unraveling.
Also ich habe ihn gefragt, ob er sich erinnert, wie es bei seiner ersten Beziehung zu Ende ging und er sagte, ist nicht so ganz direkt darauf eingegangen, aber er sagt, meistens ist es die Frau, bei der die Gefühle zuerst irgendwie nachlassen und dann ja, geht es so einen Weg irgendwie automatisch dahin, dass die Liebe so ein bisschen einfach weggeht und die Beziehung in sich so ein bisschen zusammenfällt. Do you collect stuff like memories, postcards, pictures in one certain place, or do you just think it's all rubbish?
No, I mean, I'm a, you know, sentimentalism is beautiful as long as it's healthy. Of course I do. No, I've got lots of beautiful mementos and I have them in beautiful places in my homes, you know, things that I've found, things that I have loved, things from relationships, things from really beautiful moments in life with loved ones, you know, of course I have those things and they're all about my home and they're all about my life. It's just that I think it's really healthy to allow it to become beautiful again instead of a memory of sadness. And that's important.
That's poetic.
I'm a poet.
You're a poet. Also er hat natürlich schon ein paar Erinnerungen an den verschiedenen Orten, wo er auf der Welt gelebt hat und auch so in physischer Form, aber er möchte gerne, dass es wieder eine schöne Erinnerung ist und dann ist auch die physische Erscheinung gar nicht so wichtig. In interviews you often refer to a sense of community. Are you afraid of being alone?
No, I love being alone. Actually, I'm a lone wolf for sure. I think the dance between going and seeing your friends, your family, you know. But I love being alone. I live alone in the mountains near the ocean in California. I love to go and be with my friends and touch base with my community and see art and do all these beautiful things and then run away and go be alone again. And so it's balance.
You live all by yourself in a cabin very remote of everything?
I mean, compared to most people, yeah.
Yeah?
Yeah, it's not super remote. It's on the edge of Los Angeles in the mountains and it's kind of near Malibu, but it's definitely a particular life. I love that way.
Also er bezeichnet sich als einsamer Wolf. Er lebt in der Nähe von L.A., aber schon ein bisschen in den Bergen, in der Nähe von Malibu, alleine. Aber immer mal wieder braucht er natürlich die Verbindung zu seinen Fans, zu seiner Community, um sich auch ja immer wieder so ein bisschen zu connecten mit der Welt. Your mom. I don't know if you thought that we were going to talk about your mom, because we've been talking about love, and your mom seems your mom seems to be kind of like the love of your life, maybe?
No. I mean, every boy falls in love with their mom. No, you have to. I think there's so much that you can learn from your parents in beautiful ways. And also, as you get older, you start to see what not to do.
Would you ever call them to tell them about the end of a relationship?
Yeah, I mean, I have that ability, you know, I have that closeness with my family to be able to talk about anything.
That's rare.
Yeah, I mean, there was a time my mom, she called me after a relationship once and she said, you have to be celibate. And I was like, what? And she said, your relationships have been based on sex. You need to be celibate for a while.
Okay, you need to go in a... Where the monks go, the monastery.
Oh, monastery. Yeah. No, you know, she just pointed out something and...
Was it true?
It was true. It was true to a degree. So, you know, I think there's some beauty to, they know you, you know, your parents are going to know you really well.
Also ich habe ihn gefragt, ob er seine Eltern, seine Mutter anrufen würde, wenn eine Beziehung bei ihm in die Binsen geht. Und dann sagte er, seine Mutter hat immer gesagt, warum eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, weil sie nämlich hauptsächlich aus Sex bestand und dass er doch jetzt mal ein bisschen im Zölibat leben sollte, also abstinent leben sollte. Und ja, habt ihr selber gehört. Er hat darüber gelacht. Let's talk about your music. Your most popular song, Howling, deals with a breakup.
Yeah, definitely part of it, yeah.
Why did you choose to write a song about a breakup and put someone else in the spotlight?
This was a story originally of a girlfriend of mine, and she was going through a really tough time, and she was going through trying to work out how to find herself. She was also kind of using drugs and she was struggling in her life, and it was a quite romantic, beautiful story. This moment she was essentially running away from her world, and I happened to be like on the coast north a few hours, and she was driving out of LA, and I just kind of intervened and grabbed her and put her back in a car and drove her back to LA together, and had this beautiful, you know, poetic, romantic, gorgeous, passionate time together. And you know, Howling was really written a lot around that time. So I tend to write about experiences I've had that are very specific, but also this was about separation, but it was also about, you know, passion and lust and beauty. And so those things aren't always one way for me, you know. What can be sad can be equally as beautiful in another way.
Ich habe ihn gefragt, dass einer seiner populärsten Songs, Howling, ja mit dem Ende einer Beziehung zu tun hat und wie sich das anfühlt, darüber zu sprechen, weil man ja auch jemand anders so ein bisschen ins Rampenlicht zieht und da irgendwie das ja auch dieses persönliche Scheitern irgendwie thematisiert. Und er sagt, es geht gar nicht so sehr nur um das Scheitern, sondern auch um Lust, um Liebe, um große Gefühle. Und hat dann nochmal die Geschichte erzählt, die hinter dem Song steht, dass er eben einer Freundin, die eine schwere Zeit gehabt hat, in ein Auto gepackt hat und wieder zurück nach L.A. gefahren ist. Und dass es ihm darum eben immer geht, dieses Songs in so ganz bestimmten Momenten zu schreiben, um dieses Gefühl in den Momenten eben in einen Song zu packen. I listened to your new or parts of your new music during a long stroll today, and thinking about the interview and thinking about broken hearts, and it felt so right. The music felt like the perfect music for the part, like the time after the breakup.
Mm.
Is that something you have in mind when you write music? Like how, when people listen to the music?
I try to really just be really focused on where I'm at and what I'm feeling rather than other people when I create. I think good art is made from a very personal place because it then connects with a lot of people. And, you know, for me, there's a lot of different themes. You know, there's lust and passion and there's separation and there's beauty and there's existential spiritual questioning. And it's all kind of rolled up together, isn't it? In a relationship, we experience all of that. So definitely that's something that I talk about a lot. It's that kind of masculine, feminine, or that just in general love and the way that we come together and separate.
Also ich habe seine Musik, seine Teile seiner neuen Musik heute bei einem langen Spaziergang gehört und da fiel mir auf, dass es tatsächlich Musik ist, die wunderbar für die Zeit nach einer Trennung passt. Habe ihn dann gefragt, ob er beim Schreiben der Songs genau sowas im Kopf hat, dass Leute das möglicherweise zu solchen Zeiten hören. Und er sagt, nee, Songs schreibt er aus einem Gefühl heraus, nicht mit Hörsituationen im Hinterkopf. Es darf nicht so verkopft sein. Es muss viel mehr aus dem Herzen, aus dem Bauch herauskommen, viel künstlerischer sein. Sonst wird es nichts. You're going to release your new album?
Yes.
In 3 days. When do we get the chance to get in touch with you musically in Berlin, in Germany?
Oh, in Germany. I'm touring. It's all starting March 7th here in Berlin is a big show at Verti Music Hall. So I wanted to give something. And I'm playing with an orchestra here again, which is
nice.
Going to be special. And then shows around Germany. There's, I think, 4 or 5 other shows around Germany.
And some of them we're going to present. Ryex aus Australien. Über die Liebe, über das Leben, über die Lust, also über das, was in gefühlt 99% aller Pop-Songs thematisiert wird. Weil es einfach das ist, was die meisten von uns bewegt, egal wie viele Lieder darüber geschrieben werden. Und wenn ihr Ryex live sehen wollt, habt's gehört, er macht ein paar Konzerte in Deutschland. 3.3. Hamburg geht's los, dann nach Berlin, Leipzig, München, Stuttgart und am 12.3. ist er in Frankfurt und am 13.3. in Köln. Und warum sage ich das mit so großem Gestus? Weil wir diese Konzerte präsentieren.
Deutschlandfunk Nova.
Mein letzter großer Liebeskummer ist zum Glück schon eine Weile her. Und es hat so zwischen 1,5 und 2 Jahren gedauert, bis ich wieder bereit war für eine neue Beziehung. Bis ich das meiste aus der alten Beziehung hinter mir gelassen und vergessen habe. Und das entspricht ziemlich genau den Berechnungen des englischen Mathematikers Garth Sundam. Der sagt nämlich, die Dauer des Liebeskummers lässt sich mit einer relativ einfachen Formel berechnen. Da wollen wir gleich drüber reden mit dem Paartherapeuten Erik Hegmann. Hallo Herr Hegmann.
Ich grüße Sie.
Bevor wir jetzt zu dieser irren Formel kommen, zur Bewältigung des Liebeskummers, wollen wir doch erstmal ein bisschen das Wesen des Liebeskummers erkunden, weil auch das fließt in diese Berechnung mit ein. Warum aber haben wir überhaupt Liebeskummer?
Da ist das Stichwort Trauer genau das Richtige, das Sie gesagt haben. Denn der Verlust eines Menschen, ob das jetzt ein Beziehungspartner ist oder ob das tatsächlich der Tod eines vertrauten Menschen ist, das macht für den Kopf und für unseren Körper nicht so den wahnsinnig großen Unterschied. Also das heißt, wir reagieren körperlich und psychisch auf so eine Trennung fast wie auf Tod. Und bei manchen Menschen geht das sogar so weit, dass die posttraumatische Belastungsstörungen danach entwickeln. Das sind letztlich Schocksymptome, die auf diese Trennung folgen. Das hat evolutionäre Gründe. Stammesgeschichtlich war es einfach so, wenn wir alleingelassen wurden in der Steppe, dann war das unser sicherer Tod. Insofern sind da immer noch bei uns Abläufe drin von damals, auch wenn wir heute natürlich nicht mehr sterben müssen, wenn uns jemand verlässt, aber wir fühlen uns so, als würden wir sterben.
Das ist dann diese Phase, wenn man einfach nur im Bett liegen bleiben will oder vor dem Fernseher und nicht mehr hochkommt, weil uns das körperlich tatsächlich so runterzieht? Also sind das wirklich körperliche Folgen, die wir da spüren?
Das gibt es bei vielen Menschen, ja. Also das fängt bei der Appetitlosigkeit an. Das geht über Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ganz, ganz typische Belastungsstörungen eben. Da läuft dieser Task, warum, was ist mein Anteil, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Kann ich mir überhaupt selber noch trauen? Wieso habe ich das nicht gemerkt? Das läuft da parallel ununterbrochen weiter und das zieht einen runter, kann einen sehr schnell auch depressiv machen.
Was sind denn die häufigsten Fehler, die zu Rückschlägen führen? Also man ist in einer Trennung oder man hat sich getrennt und was darf man dann auf gar keinen Fall tun, um nicht wieder in das Loch, das man eigentlich schon zugeschüttet hat, zu fallen?
Eine ganz typische Phase des Liebeskummers ist diese Phase, wo man den Ex-Partner zurückhaben will. Und zwar unabhängig von dem, was dieser Ex-Partner einem vielleicht angetan hat. Darüber sollte man möglichst rasch hinwegkommen, denn das ist eigentlich so ein Dreh- und Angelpunkt. Einmal zu sagen, es ist gut, dass etwas, das unglücklich war, beendet wurde, damit es Platz schaffen kann für etwas, das gut wird. Und diesen Platz, der ist nicht nur im Leben, der ist eben auch im Herzen, der ist auch in den Gedanken. Was also folgerichtig sehr lange dauert, ist, wenn man dann auch in sozialen Medien beispielsweise den Ex-Partner verfolgt. Das heißt, sich erkundigt, oh, hat er eine neue Partnerin? Wie geht's dem? Geht's dem womöglich besser als vorher? Ist der super glücklich? Vielleicht sich womöglich noch auf einen Dialog bei Instagram einlässt und hier ein Foto postet, um selber zu zeigen, wie glücklich und selbstbewusst man doch sein könnte.
Und das heißt, Sie empfehlen, dass man nach einer Trennung auf jeden Fall auf soziale Medien verzichten sollte?
Zumindest den Kontaktabbruch mit dem Ex-Partner und unter Umständen, wenn das so einfach nicht machbar ist, dann vielleicht auch mal auf soziale Medien eine Zeit lang verzichten.
Kommen wir zu dieser Formel von dem britischen Mathematiker. Diese Formel haben Sie ja auf Ihrer Internetseite. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil, also für mich klingt das total irre, das zu berechnen. Warum haben Sie die da auf diese Seite gepackt?
Ich finde die tatsächlich ganz tröstlich für Personen, die glauben, der Liebeskummer geht nie vorbei. Ich mag diese Formel ganz gerne, weil sie ein bisschen umfassender ist als das, was der Volksmund sagt mit dem, die Hälfte der Jahre in Monaten. Und die Beschäftigung mit dieser Formel ist auch eine Beschäftigung mit der Beziehung und mit mir selbst, weil die einzelnen Faktoren dazu einladen, zu reflektieren, was da eigentlich passiert ist, was jetzt passiert und was passieren könnte. Hm. Also Beispiel, das ist ganz klar, wie lange waren sie ein Paar, also das ist dann die Anzahl der Monate und dann vielleicht auch die Intensität. War es die große Liebe oder war es vielleicht dann, ja, doch nicht ganz so groß, eher so ein Strohfeuer. Man kann ja schon mal vergleichen mit anderen Beziehungen. Dann spielt eine Rolle, wie nah sie sich waren, wie oft sie sich gesehen haben beispielsweise. Ob sie also jede Nacht miteinander verbracht haben, weil sie zusammen gewohnt haben, oder ob sie vielleicht nur ein-, zweimal in der Woche sich gesehen haben.
Ich habe das auch gemacht mit meiner letzten großen Beziehung, als mir das letzte Mal das Herz gebrochen wurde. Und ich bin auf 16 Monate etwa gekommen. Das sind so ungefähr 1,5 Jahre. Und das ist ziemlich genau die Zeit, die ich gebraucht habe, um tatsächlich wieder ein bisschen gerade ausschauen zu können nach dieser Beziehung. Fand ich interessant, dass das dann am Ende doch so stark korreliert hat.
Ich glaube, es ist schon ein halbwegs realistischer Einblick in das, was mich da erwartet. Und wenn ich kurz getrennt bin und mir alle nur sagen, ja, das geht vorbei, dann hilft mir das in dem Moment nicht. Wenn mir dann vielleicht jemand sagt, oh, rechne mal damit, das wird so und so lange dauern, dann kann ich vielleicht ein bisschen besser diesen Zeitraum planen für mich, was ich da drin mache, wie ich mich selbst weiterentwickeln möchte, wie ich von dem Schmerz loslassen möchte. Wenn ich so einen Zeitplan habe, ich könnte mir vorstellen, dass das manchen Menschen tatsächlich hilft.
Jetzt sind wir beide Männer, auch der Mann, der diese Formel errechnet hat, ist natürlich ein Mann. Können Männer das dadurch vielleicht besser als Frauen? Oder sind Frauen darin besser, Liebeskummer zu bewältigen?
Also ich bin nicht so der Freund von den Geschlechterklischees, auch an vielen natürlich schon was dran ist.
Ja.
Aber womit sie recht haben, ist, dass Frauen und Männer unterschiedlich mit Liebeskummer umgehen. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil Frauen ein anderes soziales Netz haben als Männer. Das heißt, die können viel mehr rauslassen und sich austauschen mit Freundinnen beispielsweise über das, was sie erlebt haben und das, was sie sich erhoffen und erwünschen. Das ist bei Männern häufig anders. Die halten das bei sich. Und aus diesem Grund ist auch häufig eine Trennung, gerade eine Scheidung, die von der Frau ausgeht und den Mann zurücklässt, für den sehr, sehr tragisch. Viele Männer verlieren dann ihren Job, verlieren dann ihre Wohnung. Die Zahl der Suizide nach einer Trennung ist bei Männern deutlich höher, als das bei Frauen ist. Und man geht eigentlich davon aus, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass Männer sich darüber eben nicht so austauschen mit ihrem sozialen Umfeld, beziehungsweise vielleicht gar kein soziales Umfeld haben, in der ein solches Thema Platz finden würde.
Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg, über die Frage, wie lange Liebeskummer dauert und was man auf keinen Fall tun sollte, um ihn auch noch künstlich zu verlängern.
Deutschlandfunk Nova.
Gebrochene Herzen, sagt man ja so leicht, ne? Als wären Herzen irgendwelche Tassen, die einem runterfallen und dann zerdeppern. Aber so ganz doof ist dieses Bild eigentlich gar nicht, denn das Herz kann tatsächlich Schaden nehmen, wenn es emotional besonders beansprucht wird. Broken Heart Syndrom nennt man das. Und Tanja Jenig, die ist Medizinerin und hat sich mit dem Syndrom beschäftigt. Hallo Tanja.
Hallo.
Was ist denn das Broken Heart Syndrom genau?
Das Broken Heart Syndrom ist eine Erkrankung, die herzinfarktähnliche Symptome zeigen kann und häufig nach einer emotionalen Stressreaktion auftritt. Mhm. Und deswegen auch als stressinduzierte Kardiomyopathie bezeichnet wird. Also als Erkrankung des Herzens, die durch Stress verursacht werden kann.
Und dieser Stress muss jetzt nicht sein, dass man die U-Bahn verpasst oder dass man irgendwie im Stau steht oder so, sondern das kann tatsächlich der Liebeskummer sein. Also eine Trennung kann das verursachen?
Das kann tatsächlich auch der Liebeskummer sein, aber meistens sind es eher schwerwiegende Schicksalsschläge, so wie der Tod eines nahen Verwandten oder aber häusliche Gewalt, Naturkatastrophen, verheerende finanzielle Verluste können sowas auslösen, aber eben nicht nur. Interessanterweise ist nämlich nicht nur das Broken Heart Syndrom beschrieben, sondern es gibt auch Patienten, die ein Happy Heart Syndrom haben.
Und da hüpft es dann?
Da könnte man sagen, es hüpft. Denn bei diesen Patienten ist es so, dass tatsächlich auch positiver Stress das Herz schädigen kann. Wie zum Beispiel bei einem Lottogewinn oder bei der Geburt eines Enkels wurde das beschrieben. Und tatsächlich sind 4% der Fälle nicht nur durch negative Ereignisse verursacht, sondern durch positive Ereignisse.
Okay, das heißt also, die Effekte sind am Ende die gleichen, aber die Auslöser sind unterschiedliche, oder?
Genau.
Warum reagiert unser Herzmuskel da so drauf?
Das weiß man gar nicht so ganz genau. Die dahinter steckenden Mechanismen sind wenig bekannt und sind immer noch Gegenstand der Forschung. Das Syndrom selber ist ja eigentlich erst so seit ungefähr 30 Jahren beschrieben. Und man vermutet, dass das Ganze einfach durch eine Überaktivität von unserem autonomen Nervensystem verursacht wird. Das autonome Nervensystem ist das Nervensystem, das wir nicht steuern können, das zum Beispiel den Blutdruck und die Herzfrequenz steuert. Und man vermutet, dass da eine Überaktivität besteht und dadurch es eine Überproduktion von Stresshormonen gibt. Und die dann dafür verantwortlich sind, dass das Herz so reagiert. Aber warum das ganz genau passiert, weiß man gar nicht. Es gibt da verschiedene Hypothesen zu. Eine davon ist zum Beispiel, dass man denkt, dass Rezeptoren, also so Andockstellen im Körper für diese Stresshormone, sich verändern durch diese hohe Stresshormonausschüttung. Und dass man vermutet, vielleicht schützt der Körper sich vor so einer hohen Stresshormonausschüttung. Aber man weiß es nicht genau.
Wenn man da jetzt so wenig drüber weiß, also hat man denn dann irgendwie eine Möglichkeit, das medikamentös anzugehen, wenn man so wenig drüber weiß, stelle ich mir
vor. Also man versucht, das in einer Akutsituation mit Beta-Blockern, also die diese Rezeptoren für die Stresshormone blocken, zu behandeln. Und außerdem ist überhaupt ein Symptom dieser Erkrankung ja auch, dass die Patienten eine eingeschränkte Pumpfunktion des Herzens haben. Und man versucht dann eben zum einen diese Beta-Blocker zu geben und zum anderen diese eingeschränkte Pumpfunktion zu behandeln. Man gibt dann Medikamente, die das Ganze eben stabilisieren.
Wenn man jetzt aber in so einer akuten Situation ist, hat man sowas ja nicht dabei. Was macht man dann?
Nein, da muss man erstmal natürlich sich im Klaren darüber sein, welche Symptome beim Broken Heart Syndrom überhaupt auftreten. Es ist ein akut auftretendes Ereignis. Man hat plötzlich Symptome wie bei einem Herzinfarkt. Das heißt, man hat einen drückenden Schmerz auf der Brust. Das können fast 90% der Patienten tatsächlich zeigen. Man hat Luftnot. Dieses Broken Heart Syndrom selber tritt in der Regel bei älteren Patienten auf. Die meisten Patienten sind tatsächlich über 60 Jahre alt, also so im Mittel, glaube ich, 66 Jahre alt. Und das betrifft vor allem Frauen in den Wechseljahren.
Kann man denn an diesem Broken Heart Syndrom ultimativ sterben? Wie an einem richtigen, sage ich jetzt, Herzinfarkt auch?
Ja, man kann an einem Broken Heart Syndrom sterben. Tatsächlich bis zu 4% der Patienten zeigen einen tödlichen Verlauf. Also insbesondere durch Herzrhythmusstörungen. Oder einen kardiogenen Schock, also quasi wenn das Herz nicht mehr die Pumpleistung bringen kann, um den Körper mit genügend Blut zu versorgen. Oder aber auch durch eine Blutgerinnselbildung. Weil das Broken Heart Syndrom, wenn man sich den Herzmuskel anschaut, im Ultraschall vom Herzen, also in der Echokardiographie, sieht man ein sogenanntes apical ballooning. Das heißt, das Herz ist ganz aufgeweitet in der Herzspitze.
Deswegen nennen die, weil es dann so aussieht wie ein Tonkrug, ne, habe ich gelesen.
Genau.
Und deswegen nennen die Japaner das auch die Tonkrug.
Takotsubo Kardiomyopathie, weil das aussieht wie so eine japanische Tintenfischfalle. Mhm. Und das Syndrom einfach in Japan erstmals beschrieben worden ist.
Und daran sieht man dann auch, dass es mit gebrochenen Herzen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat.
Genau, und daran sieht man, dass es mit gebrochenem Herzen nichts zu tun hat, sondern das gebrochene Herz eben der Auslöser dafür sein kann.
Das heißt, was war zuerst da, die Redewendung oder das Syndrom?
Ich glaube, vielleicht ist die Redewendung einfach aufgrund der Alltagserfahrung entstanden, die man haben kann mit einem gebrochenen Herzen. Ja, dass man gesehen hat, dass Patienten, die starkem emotionalen Stress ausgesetzt sind, tatsächlich auch daran sterben können.
Also, wenn ihr sowas an euch feststellt oder an Freunden, an Verwandten, wie auch immer, geht lieber einmal zu viel zum Arzt, lasst das Ganze checken, als an einem gebrochenen Herzen zu sterben. Die Infos über das Broken Heart Syndrom hatte die Ärztin Tanja Jänig für uns.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Stockholm. Die schwedische Hauptstadt hat sich am heutigen Tag extra in Schale geworfen und mehrere Busse mit der blau-gelben Landesfahne aufgehübscht. Alles zu Ehren der schwedischen Kronprinzessin Victoria. Damit sollte die Prinzessin wie jedes Jahr anlässlich ihres Namenstages geehrt werden. Statt zu einer großen Feier wurde die Aktion aber zu einer Peinlichkeit. Denn die Planer hatten sich im Datum geirrt. Victorias Namenstag ist in Schweden erst am 12. März und nicht am 12. Februar. Die feierlich geschmückten Busse fuhren einen Monat zu früh durch Stockholm. Eine Sprecherin der Nahverkehrsbehörde gab zu, dass jemand die Daten durcheinander bekommen haben muss. Im Laufe des Tages sollen die Fahnen an den Bussen wieder abgenommen werden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.